Aber jetzt geht's, gell? Jesus ist das Leben. Ich habe mir überlegt, was mache ich, wie mache ich es? In der Konkordanz durchgeschaut, es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die zum Thema haben, Jesus ist das Leben, Jesus schenkt das Leben, er ist der, der Leben gibt. Da hat die Enke jetzt alle mitgebracht. Ich darf jetzt Enke überhaupt nicht mehr rauskennen. Ich habe mir eine herausgesucht, die mich persönlich am meisten berührt, die einfach auch sehr berührend ist, die Fortsetzung der Stelle ist, die Walter letzte Woche gepredigt hat, aus dem Johannesevangelium, Johannes 11, 20 bis 27, weil letzte Woche nicht da war. Es ist um die Liebe gegangen, es ist darum gegangen, Lazarus ist krank, seine beiden Schwestern Martha und Maria rufen nach Jesus, weil sie wissen, es ist bedrohlich. Sie schreiben ihm, Herr, der, den du liebst, der ist krank. Und Jesus kommt zunächst einmal noch nicht. Kommt dann und weckt den Lazarus auf. Das war die letzte Woche. Und in dieser ganzen Geschichte drin kommt dieser Dialog. Ich lese es euch vor. Wer eine Bibel dabei hat, ganz gern selber mitlesen. Das ist jetzt eine neues Leben-Übertragung. Es findet sich aber bei euch alles genauso drin. Es ist immer fein, wenn man selber dabei hat, weil manchmal schaut man ein bisschen vor, manchmal schaut man ein bisschen zurück, einfach um das auch zu haben. Johannes 11, 20. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagt zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwidert Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist einmal der heutige Text. Welch großes Vertrauen spricht da aus der Martha heraus? Ich habe es eigentlich blau unterlegt. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Was ist das für ein Vertrauen, was ist das für ein Glaube an die Allmacht Gottes? Martha glaubt, dass Jesus alle Macht hat. Sie glaubt, dass er den Tod des Lazarus verhindert hätte, wenn er da gewesen wäre. Sie glaubt, dass er der Herr ist. Geht es dir auch manchmal so? Du glaubst alles so wie Martha. Jesus ist der Herr. Aber ist diese Frage manchmal auch deine Frage? Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre meine Ehe nicht zerbrochen, zum Beispiel. Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre dieser Unfall nicht passiert. Dann wäre diese Krankheit nicht gekommen. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre dieses Gespräch ganz anders ausgegangen. Und. Ist es manchmal unsere Frage? Wir wissen, dass Jesus allmächtig ist, dass er die Macht hat, alles zu tun. Und stellen vielleicht doch manchmal diese Frage. Bei Martha war es so, wenn Jesus da war, dann war er da, natürlich. Und zuerst war er nicht da, da war er weg. Martha hatte noch nicht Matthäus 28, Vers 20. Matthäus 28, ganz am Schluss des Matthäus-Evangeliums, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich schlage es in Kauf, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Jesus sagt sein Dasein zu. Und daher dürfen auch wir diese Frage relativieren, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das Schlimme in meinem Leben nicht passiert. Jesus war da. Es ist schwierig, es ist verstörend. Wir wissen es auch nicht, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen es mitnehmen, wir dürfen es aus seinem Wort lesen. Er war da. Bei allem, was dir passiert ist, was auf dich zugekommen ist. Er war auch bei allem da, wo du versagt hast, wo du gesündigt hast, wo du nicht nach seinem Wort gelebt hast. Uns Menschen steht es schlecht an, wenn wir mit diesem Satz trösten. Wenn wir sagen, vielleicht war dieses Unglück notwendig, damit du etwas Besonderes einsiehst. Das sind ganz, ganz ungute Sachen. Als Mensch steht uns das eigentlich nicht an, steht uns das eigentlich nicht zu. Das kann ich, wenn überhaupt, nur für mich selbst, nur fürs eigene Leben und in den allermeisten Fällen nur im Nachhinein Gott zugeben. Herr, dieses Unglück oder auch dieses Missgeschick, diese Situation, die so war, wie sie war, hat letztlich dazu geführt, dass ich mehr nach dir gefragt habe, dass ich umgekehrt bin vielleicht, dass ich mich gefragt habe, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oft ist es so, dass ich zum Beispiel diesen Job nicht bekommen habe, dass ich diesen Menschen nicht geheiratet habe, dass ich diesen Weg nicht gegangen bin, erscheint uns oft in der Situation als ganz großes Unglück. Und gerade erst im Nachhinein, im Hintergrund, sehen wir vielleicht, für was es gut war. Es schaut später einfach anders aus. Und wenn es dann um echte Katastrophen geht, wenn es dann um Todesfälle geht, wenn es dann um wirkliche Schicksalsschläge geht, dann kann ich sowieso nur in der Situation auf Gott vertrauen, kann ich sowieso nur um Trost, um Kraft bitten, aber im Wissen, ich bin da, genau da, wo es dir richtig wird. Jesus sagt, ich war da, wo der Unfall passiert ist. Ich war da, wo deine Ehe zerbrochen ist. Ich war da, wo... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Bonhoeffer sagt einmal, das Leben ist nicht ein Ding oder ein Wesen, ein Begriff, sondern eine Person, sagt Bonhoeffer, und zwar eine ganz bestimmte Person, Jesus Christus. Leben, sagt Bonhoeffer, er macht es theologisch recht kompliziert, kommt aber auf den Schluss, Leben kann ich nur aus Jesus Christus definieren. Ich kann übers Leben nicht schreiben ohne, oder auch nicht reden, ohne den, der Leben gibt, der das Leben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sagt Jesus genau in die Situation der Martha hinein, wo der Bruder gestorben ist, wo sie es noch nicht weiß, dass er wieder auferstehen wird. Genau in diese Situation sagt Jesus hinein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das sagt er zu dir und zu mir genau heute in diesem Gottesdienst und überhaupt. In der letzten Predigt hat Walter gesagt, Jesus ist die Liebe. Jesus ist nicht manchmal die Liebe. Jesus ist nicht nur dann Liebe, wenn wir brav sind, wenn wir leisten, wenn wir gute Werke tun, wenn wir uns in seiner Gemeinde engagieren. Jesus liebt dich und mich, weil er die Liebe ist, weil es ihm um dich geht. Und so ist es auch hier. Jesus ist nicht manchmal das Leben oder vielleicht das Leben oder Jesus schenkt nicht das Leben, wenn du brav bist. Jesus ist das Leben. Er will es schenken. Und ein Mensch, der umkehrt, ein Mensch, der Gott bittet, der Jesus bittet, komm du in mein Leben, der hat das Leben zur Gänze von Jesus bekommen. Wenn wir uns an den Galaterbrief erinnern, wo wir vorher die Predigtreihe gehabt haben, da war auch immer die große Frage, muss ich noch was dazu tun zu diesem Leben? Brauche ich zu Jesus noch was dazu? Und auch hier wieder, nein, ich kann nichts dazu tun, ich muss nichts dazu tun, ich darf nichts dazu tun. Jesus ist das Leben und das genügt. Bonhoeffer weiter, wie sollten wir, solange wir leben und die Grenze unseres Lebens den Tod nicht kennen, sagen können, was das Leben an sich ist? Wir können das Leben nur leben, aber nicht definieren. Das Wort Jesu bindet jeden Gedanken über das Leben an seine Person. Ich bin das Leben, so wie er es da sagt. Und an einer anderen Stelle, ich mag den Johannes so gern. Im ersten Johannesbrief, am Anfang, 1. Johannes 1, Verse 1 bis 2, es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Und das ist Jesus Christus. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Jesus als das lebendige Wort, Jesus als das Leben, kommt in die Welt und will dir und mir Leben schenken. Manche sagen, und gerade intellektuelle Leute, gerade sehr gebildete Leute sagen, das ist jetzt aber zu einfach. Ich kann dich nicht einfach mit einer Lebensübergabe so einfach so das Leben kriegen, das ewige Leben. Da muss ich dich noch was dazu tun. Alles im Leben kostet etwas. Und ich kann dich nicht von Jesus etwas geschenkt kriegen, was nichts kostet, ist dich auch nichts wert, oder? Manche empfinden das als schwierig. Ein blödes Beispiel. Mir ist gerade besser eingefallen. Vor Jahren waren einmal diese Hausverlosungen aktuell. Ich weiß nicht, ob das damals ein bisschen mitgekriegt habt. Gerade wenn Leute so mit ihren Liegenschaften immer zurechtgekommen sind oder die Mieten immer gezahlt haben, keine Ahnung, wie es gegangen ist, dann hat man ein Haus verlost. Dann hat man, was weiß ich, 4.000 Lose verkauft oder versucht es zu verkaufen und der Sieger hat nachher das ganze Haus gekriegt. Gell? Waren oft unseriöse Sachen dabei, also ich rede hier nicht dem Glücksspiel das Wort. Gell? Also das wollte ich sagen, nur wenn du tatsächlich, wenn es eine seriöse Sache war, gell? Das muss nachher noch sein, aber solltest du tatsächlich der gewesen sein, auf den nachher das Los gefallen ist, dann hast du es wirklich gekriegt, das Haus. Also scheinbar, ich weiß nicht, die Unternehmung, ja. Nehmen wir an, es war so und dieses Haus wurde dann verlost. Okay, es kehrt da wirklich. Ja, blödes Beispiel. Nein, ich weiß, aber unser Vater im Himmel ist nämlich kein Glücksspieler. Und es ist nicht so, dass er sich sagt, okay, du kriegst es, aber du nicht. Sondern er will tatsächlich allen schenken. Also deswegen ist es ein blödes Beispiel, aber das Leben, das ich von Jesus bekommen habe, ist tatsächlich geschenkt und tatsächlich von ihm. Er gibt ewiges Leben. Wir feiern heute Abendmahl. Am Abend des Abendmahls hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und da gibt es diesen berührenden Dialog mit Petrus, wo Petrus zu Jesus sagt, nein, Herr, nicht du mir, wenn, dann ich dir. Und er sagt, nein, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir, sagt Jesus zu Petrus. Und dann sagt Petrus, okay, aber dann ganz. Und Jesus sagt zu Petrus, ganz gereinigt bist du schon, weil du zu mir gehörst. Das Leben als Ganzes hast du schon bekommen, weil du mein Nachfolger bist. Weil du mich in dein Leben gelassen hast. Und dieses Fußwaschen, das ist so die alltäglichen Rüstungen, die alltäglichen Waschungen, die wir einfach brauchen und wofür wir die christliche Gemeinschaft brauchen. Ich bin überzeugt, dass das auch ein Grund für Gemeinde ist, dass man einfach diese täglichen Fußwaschungen, wie so wie Jesus sagt, dieses täglich sich neu ausrichten auf ihn, täglich neu auf ihn schauen, täglich tot korrigieren, was notwendig ist, dass wir das am besten in der Gemeinde tun können, miteinander. In Johannes 14, 6. Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur durch Jesus ist der Weg zum Vater frei. Wir hören das so oft. Wir sagen das so oft. Es werden es vielleicht schon langweilig, es werden es vielleicht schon zu leicht über die Lippen gehen. Und doch ist das aktueller denn je. Und doch ist das einfach das, was auch die Gemeinde nicht müde werden darf, zu sagen. Nur im Kreuz Jesu, nur in seinem Sterben und in seiner Auferstehung seien wir gerettet und erlöst. In seinem Sterben, in seiner Auferstehung hat er deine Schuld, meine Schuld mitgenommen ans Kreuz und hat den Weg zum Vater freigemacht. Wir wissen es, wir hören es und oft bedeutet es uns so wenig, weil es schon fast inflationär ist. Aber wir können nichts Besseres sehen, als immer wieder auf das zurückdenken und das auch immer wieder sagen. Und sollte heute jemand da sein, der sagt, ich will Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich will, dass das für mich stimmt. Ich kenne es noch nicht, aber ich will es kennenlernen. Wenn das der Fall sein sollte, bitte kommst du danach zu mir, kommst zum Walter, zum Us, kommst zu Sinstepern. Lasst es, wenn das so sein sollte, den Tag nicht vorbeigehen, ohne dass es in dieser Frage für euch Gewissheit mitnehmen könnt. Und wenn ihr sagt, okay, ich weiß es schon, ich habe das alles schon gehört, ich habe das alles schon mehrmals durchgemacht, ich habe mein Leben Jesus übergeben und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin zu weit weg. Es sagt mir nicht mehr genug. Dann sucht euch einen oder eine, und lasst zur Nachführung beten. Wir haben Räumlichkeiten, wo man auch hingehen kann. Nehmt das und lasst es auch für ihn beten und lasst es ihn auch sagen. Ich komme schon relativ zum Schluss. Glaubst du das, Martha? Sagt Jesus. Er fordert sie ganz persönlich heraus. Sie hat so viel Vertrauen in seine Allmacht. Und trotzdem fragt er sie, als ob er es noch einmal hören wollte, glaubst du das wirklich? Und die Frage stellt er heute auch. Wir haben, die meisten, schon ganz viel gehört. Wir wissen ganz viel von Gottes Gnade, von Jesu Barmherzigkeit. Wir haben es erlebt. Und sollte das so sein, dass das vielleicht verblasst ist. Ich kann es nicht sagen, aber wenn das bei Enker ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dann lasst den Kind von Jesus fragen, glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Hier lernt Martha Jesus noch näher, noch persönlicher kennen. Martha glaubt an eine Erfüllung der Verheißung in der Zukunft. Und da zieht Jesus sie noch näher zu sich heran und er bewirkt in Martha, dass dieser Glaube zu ihrem persönlichen Besitz wird, zu ihrer persönlichen Erfahrung, zu ihrer persönlichen Realität. Mitten in dieser Trauer drin. Geht Gott auch mit dir so um? Führt dich Jesus in eine enge persönliche Freundschaft? Bitte erlaube du heute Gott, dass er dich allen Ernstes fragt, glaubst du das? Und wenn du Zweifel hast, dann red drüber, dann lass beten. Und wenn du in einer schwierigen Situation steckst, so wie die Martha da, und das ist ja eine ganz schwierige Situation, wenn du in einer ganz schwierigen Situation drin steckst, dann erlaube Jesus, dass er in dieser schwierigen Situation dir diese Frage stellt und bete darum, dass du zu dieser Antwort kommst. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.